Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Die Digitalbranche versammelt sich mal wieder in Hamburg Anfang Mai. Das OMR-Festival steht vor der Tür. Wahrscheinlich wieder die Stadt platzt aus allen Nähten. Und warum es eine gute Idee ist, dass du da hinkommst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und in Köln sagt man beim zweiten Mal Tradition, beim dritten Mal Brauchtum. Und wir sind jetzt im Brauchtum angekommen. Philipp Westermeier sitzt bei mir. Moin, Philipp.
Hi, hi, Robin. Danke fürs Vorbeikommen.
Ja, genau. Diesmal live und in Farbe in Hamburg und ja, in gutem Brauchtum, wie man in Gölle dann sagt, wollen wir mal schauen, was erwartet denn die Besucherinnen und Besucher in Hamburg? Lohnt es sich wieder zum Festival zu kommen? Kurze Antwort, lohnt es sich?
Also wir geben wirklich alles dafür, dass es sich lohnt. Ich will das jetzt nicht übergriffig hier für alle entscheiden, aber ich weiß nur, ich seit einem Jahr arbeite ich daran, dass es sich lohnen wird.
Ja. Ja, sehr schön. Also letztes Jahr war ich mal wieder da, hat sich gelohnt, ich werde auch dieses Jahr wiederkommen. Erzähl mal ein bisschen, was gibt's Neues, was hat sich geändert gegenüber letztem Jahr, außer dass vielleicht andere Leute auf der Bühne stehen? Da gehen wir gleich drauf ein.
Also wir haben ja generell versucht, so ein bisschen das Festival weiterzuentwickeln, auch bei den Besuchern. Über die letzten Jahre haben unsere Ticketpreise auch angepasst, auch auf Wunsch vieler unserer Aussteller, die gesagt haben, Mensch, wir müssen noch mal gucken, dass er nochmal darauf achtet, mehr seniorige, beruflich erfahrene Leute da vorzuhaben. Das haben wir jetzt immer mehr gemacht. Haben darüber auch die Preise erhöht, haben wir zum ersten Mal auch so ein Black-Ticket eingeführt, also eine Kategorie, so, woanders würde man vielleicht VIP-Ticket sagen, das haben wir vorher nie gemacht, aber dachten wir jetzt probieren wir auch mal aus und haben das nochmal mit dabei. Haben ansonsten natürlich thematisch ganz viele, nicht neue, aber nochmal andere Schwerpunkte gesetzt. In der Produktion selber ist jetzt gar nicht so viel anders, also es sind wieder alle Hallen, die zur Verfügung stehen in Hamburg, mehr können es ja auch nicht sein, logischerweise. Es sind viele Elemente in der Stadt, also Hotels, Restaurants, die da mit dazuzählen. Wir werden Flughafen aktivieren und so weiter und so weiter. Also, aber jetzt nicht, wo man sagt, okay, eine Messehalle lässt sich jetzt auch nicht jedes Jahr neu erfinden.
Ne? Ja, also insofern, wenn ich das richtig raushöre, das richtig Neue ist eigentlich nur die Ticketkategorie Black.
Das ist ganz neu, genau. Und natürlich schon auch ein bisschen die Besuchermischung. Also das war, glaube ich, vor 3-4 Jahren anders. Im letzten Jahr haben wir es ja auch schon gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen über den Preis, wir nehmen die ganz günstigen Tickets raus, dass da jetzt nicht nur jemand ein Ticket kauft und dann vielleicht noch gegenrechnet, kann er das irgendwie konsumieren oder so. Also das ist nicht mehr möglich, sondern es ist wirklich jetzt alles Business-Personen, ganz sicher. Mhm. Ja, aber ansonsten muss ein Event ja auch jetzt nicht darüber punkten, denke ich, dass es jetzt irgendwie schon nicht sich neue Bühnen einfallen lässt oder sowas, sondern das muss halt auf den Bühnen, wir haben ja schon jetzt irgendwie 4-5 Stück, muss halt dann das Richtige passieren. Ne?
Mhm. Was steckt hinter dem Black Ticket für alle, die das nicht mitgekriegt haben?
Ja, das ist so ein Ticket, da hat man bei bevorzugten Prio-Zugang, es gibt einen extra Bereich, es gibt da dauerhaft Essen und Trinken. Ich glaube, am Ende ist der Hauptclou, dass man einer von dann vielleicht 150 Leuten ist, die da so eine Backstage-Situation haben und sich da vernetzen können und dann da von da aus das Event erleben können und dann halt nicht mehr jetzt überall vielleicht länger warten müssen. Müssen die anderen ja auch nicht, aber schlimmstenfalls vielleicht mal, das muss man dann nicht.
Ja, okay. Sind noch welche verfügbar, falls
ja,
jetzt jemand dort,
ja, doch, geht noch was. Ist was Neues, wir hauen das jetzt auch nicht so krass raus, sondern klar kommunizieren das schon. Hm. Ja, wollen da auch gar nicht so viel haben, also ich glaube, wir haben jetzt vielleicht um die 100 und mal gucken, was passiert.
Ja, sehr schön. Das heißt, du hast gerade gesagt, die Messehallen sind im Prinzip wieder voll. Also das heißt, Anzahl Personen, rechnet ihr einfach mit Vorjahreszahlen auch oder wie?
Ähnlich, ja genau. Ja. Ähnlich. Übrigens dann auch zum Black Ticket noch zur Clarification. Es ist auch eine Bewerbung. Also man kann es nicht sofort kaufen, sondern muss einmal sagen, kurz was man für den Hintergrund hat, damit das auch eine homogene Gruppe wird. Ja.
Mhm. So, gegenüber letztem Jahr, ansonsten gibt es viele Kleinigkeiten, die ihr irgendwie verändert habt, waren so Sachen, wo ihr gesagt habt, haben wir was draus gelernt oder?
Ja, also natürlich, also von welche Foodcards funktioniert haben, welche Foodcards nicht funktioniert haben, klar, ne? Sehr, sehr viel Logistisches wird ja jedes Jahr besser, aber auch da, wir haben jetzt ja da mit einer Einlass- und Registrierungssituation auf dem Heiligen Geistfeld gearbeitet, also so 800 Meter entfernt, die machen wir nicht mehr, das ist noch ein sehr weiter Weg, also da gibt es schon so logistisch ein paar Sachen, die wir anders machen, bis hin zu Wegeführung, aber auch Bühneninhalte natürlich auch da wieder, Kommunikation, wir haben noch mehr darauf geachtet, wir reden jetzt ja gerade irgendwie hier Mitte März, dass schon alle Zeitpläne online sind seit längerer Zeit, dass man sich wirklich da das Event sehr, sehr gut planen kann. Ne? Dass so früh wie möglich allen zeigen, was man da an dem großen OMR-Buffet sich anhören kann oder angucken kann. Und dass man sich da wirklich seinen individuellen Plan zusammenbaut, weil das ist das Entscheidende. Und da müssen wir so früh wie möglich den Leuten sagen, guck mal, hier ist das Buffet, hier kannst du dir was zusammenbauen über mittlerweile KI natürlich hinzu, dann vielleicht ein bisschen doch noch Social Media, vielleicht ein bisschen sogar mal Finanztechnologie oder so. Such dir was zusammen, egal wer du bist, du findest was da für dich. Unternehmertumsfragen, einfach nur Inspiration, Hardcore-Learning. Und dieses ganze Buffet haben wir jetzt seit ein paar Wochen schon online.
Ja.
Und man kann da jetzt echt so seine eigene Journey durch die Tage bauen.
Ja. Wer sind so die großen Namen, die dieses Jahr auf der Bühne sein werden? Das ist ja mal so das große Thema auch bei euch.
Absolut. Also das ist ein großes Thema. Mir ist es gar nicht so recht, dass es ein großes Thema ist, weil ich wirklich auch mal stolz bin auf die Bandbreite. Ich habe ja von dem großen Buffet gerade erzählt, das ist so ein Luxushotel, wo man sagt, okay, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. So viele coole Sachen gibt es hier zu essen und in dem Fall bei uns irgendwie zu sehen. Und da sind 600-700 Speaker und wenn man die Liste durchguckt, da ist krasse Juwelen, auch irgendwo, wo man dann gar nicht so sehr vielleicht im ersten Mal hinguckt, da muss man ein bisschen runterscrollen, muss man ein bisschen zu einer anderen Bühne gehen als der Hauptbühne. Aber darauf bin ich wirklich sehr stolz. Letztes Jahr war der Tomorrowland-Gründer da aus Belgien. Monster-Vortrag wurde zum besten Vortrag gevotet. War auf einer kleineren Bühne, hat man gar nicht so einen Blick gehabt. Und somit wird es dieses Jahr auch wieder sein. Sehr, sehr viel Bandbreite. Ja, große Namen, sicherlich Hollywood, Ryan Reynolds ist sicherlich bekannt als Schauspieler. Bei uns ist er im Wesentlichen als Unternehmer, der von Fußballclub dokumentieren und aufbauen bis hin zu Mobilfunkmarken, Alkoholikermarken, Spirituosen, was der alles macht, wie das alles zum Erfolg führt, ist schon krass. Aber auch, da finde ich jetzt auch eine echt sehr, sehr interessante Präsenz, ist der Nick Turley, ein 29-jähriger Typ aus San Francisco, der weltweite Chef ist von ChatGPT, Produktentwicklung macht bei ChatGPT und ist gebürtiger Deutscher sogar, also ganz witzig. Also da ist auch da Nowitzki, Basketball, es geht querbeet, also wirklich querbeet. Ein bisschen auch wieder Sport im Fokus, es kommen noch ein, zwei auch große Sportlernamen aus dem Umfeld dieser ganzen neuen Indoor-Ligen, Kings League, und da werden Leute kommen und ja, also schon viel geboten.
Ja, ich habe jetzt schon wieder Stress bei der Programmgestaltung, weil so diese Mischung aus halt eben Marketing, Unternehmertum und Sport, das ist genau das, was mich interessiert und das alles parallel, ist schon echt anstrengend.
Aber auch geil.
Ja, natürlich. Das ist ja das Schöne daran. So wie ich das ja bei dir wahrnehme, du hast ein ähnliches Interessensprofil.
Ja.
So, wie viel Philipp steckt in dem Programm eigentlich drin? Also ist das so ein Ryan Reynolds, ist das so, du stehst an der Kaffeemaschine und jemand sagt so, hast du den neuen Film von Ryan Reynolds gesehen? Du sagst, den können wir eigentlich mal zum Festival holen. Also wie passiert sowas?
Ja, also wir haben ja eine Redaktion hier mittlerweile, 6, 7 verschiedene Leute in verschiedenen Bereichen und vielleicht sogar noch mehr, über alle Redakteure dazu zählt, aber so 6, 7, mit denen ich mich da regelmäßig drüber austausche, die so Ideen haben, wen man mal bei uns haben müsste. Und ich gucke mir natürlich auch irgendwie die Welt sehr aufmerksam an, was machen Leute, was gibt es so an Neuigkeit, was passiert so. Und dann, ja, schreibe ich mir da tatsächlich manchmal in meine Notizen-App so ein paar Namen auf, dann, Mensch, ja, das ist eine gute Idee, oder das habe ich jetzt, das müsste man mal probieren. Und dann arbeitet man zum Teil jahrelang daran. Also Ryan Reynolds sind wir jetzt seit 2 Jahren oder so im Kontakt.
Wow.
Und haben halt mal geguckt, wie das passen könnte, wann das passen könnte. Und das, ja, war ich letztes Jahr nochmal in New York, da sein Team getroffen und das diskutiert. Und dann hatten wir dann dieses Jahr im Januar so Klarheit. Ja, also, aber das ist auch dann teilweise, wenn man dann so Ideen hat, man möchte gerne jetzt so Leute, die weltweit von Interesse sind, dann ist es natürlich auch so, man kann die ja nach Hamburg bekommen, das zeigt jetzt die Vergangenheit, aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass ich da einfach anrufe und sage, Mensch, hier, bist eingeladen, komm vorbei, so ungefähr.
Also bist du dann auch mit ihm persönlich, oder sprichst du mit ihm persönlich im Vorfeld?
Teils. Also in dem Fall jetzt ja, aber es gibt andere Fälle, wo wir dann irgendwie mit Management sprechen, wo wir dann irgendwie, oder wo halt vor allen Dingen auch dann Netzwerk von uns, also Leute, die bei uns frei arbeiten, den Kontakt halten. Und dann jetzt hier der Nick von OpenAI ist jetzt irgendwie ein Kumpel von einem ehemaligen Kollegen von mir, der in San Francisco lebt seit langer Zeit und den dort kennengelernt hat. Die beiden machen da irgendwelche Dinge zusammen und darüber kam es dann.
Ah, okay. Also sehr, sehr hartnäckiger Prozess im Endeffekt dann auch. Also man muss da einen Ball sagen.
Wir reden ja schon davon, dass wir versuchen, mit den interessantesten Menschen der Welt da auf unsere Bühne zu bekommen. Und jetzt, wir reden jetzt auch nicht von politischen Führern, die vielleicht nochmal mehr Interesse haben zu reden, weil sie auch irgendwie gewählt werden müssen oder irgendwie zumindest mal Leute hinter sich bekommen müssen.
Mhm.
Bei uns sind es ja Leute, die jetzt nicht unbedingt auftreten müssen, die zum Teil wirklich global überall auftreten könnten. Das ist schon viel Arbeit da.
Ja, Thema politische Führer. Du hast ja letztes Jahr waren ja, glaube ich, mit Habeck und Lindner auf der Bühne. Wie sieht das dieses Jahr aus politisch?
Tja, also es ist ja wirklich so, dass man sagt, kaum möglich, weil wir wissen ja bis heute nicht, aufgrund der ganzen vorgezogenen Wahlen, wer jetzt eigentlich da relevant ist und wer da welches Amt bekommt und einnimmt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir dieses Jahr sehr unpolitisch sind. Gar nicht selber, weil es strategisch entschieden hätten, sondern einfach, weil es kaum organisatorisch und logistisch kaum geht. Also wenn jetzt vielleicht dann da irgendwie im April klar ist, wer da jetzt Minister wird oder Ministerin, dann haben wir nur noch, da können wir sagen, willst du nächste Woche kommen? Also es ist einfach, das ist sehr kurzfristig, ja.
Und dann Timetable nochmal alles verschieben.
Ja, schwierig, ja. Genau. Also insofern, das Gute ist, das sind ja alles Leute, die dann mehrere Jahre hoffentlich im Amt sein werden und dann können wir im nächsten Jahr dann vielleicht dann da den einen oder anderen präsentieren. Aber ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr ein bisschen weniger Politik geben wird.
Mhm. Und jetzt hatte ich gesehen, zum Beispiel, wenn ich es richtig gesehen habe, Bobby de Kaiser ist auch mit auf der Bühne, war auch im Podcast drin. Ja. Ich habe vor Ewigkeiten sein Buch gelesen, fand ich super faszinierend, hat mich total gefreut, den auch mal wieder dann zu hören und jetzt auch sehen zu können. Wie stark ist die Verzahnung von Festivalbühne und Podcast? Hilft das irgendwie dann auch, bestimmte Leute zu kriegen?
Ganz klar, also wirklich ganz konkret, auch das, weil Bobby habe ich kennengelernt. Dann habe ich erstmal für den irgendwie beraten bei ein, zwei Dingen, so remote. Dann hat er mich eingeladen zu sich nach Ibiza, dann war ich bei dem in Ibiza, dann haben wir dann einen Podcast aufgenommen, war ich da einen Tag irgendwie auf der Farm, da wie der da hat, Wahnsinnsding. Mhm. Und dann ist das gut gelaufen, haben wir uns auch gut verstanden, hat es auch gemerkt, wie wir das so machen. Und dann haben wir uns überlegt, vielleicht mal so einen Vortrag, große Bühne, und hat er da gesagt, okay, dann mache ich das. Dann hat sich da jetzt extra coachen lassen, ein Team zusammengestellt, das ihm jetzt diese Präsentation hilft zu bauen, seine Message rauszubekommen. Ja, jetzt werden wir mal sehen, was passiert.
Ja, weil solche Leute, hatte ich nämlich auch überlegt im Vorfeld, der hat wahrscheinlich noch nie irgendwie groß Vorträge auf Bühnen gehalten, wahrscheinlich Ansprachen im Unternehmen oder so. Aber
oder vielleicht mal Interviews gegeben, klar. Ja. Aber so diese Keynote-Situation bei uns, da sitzen ja 6.000, 7.000 Leute, das ist eine riesige Bühne. Ja, das ist halt auch nicht so einfach. Wenn du das bei uns jetzt nicht machst in Deutschland, gibt es vielleicht noch zwei, drei andere Bühnen dieser Art.
Mhm.
Aber der ist vielleicht in der Möbelbranche, glaube ich, war es bislang nicht üblich, sowas zu machen. Ne?
Ja, sehr schön. Also ich freue mich drauf. Ich bin sehr gespannt, weil ich finde faszinierende Person, wie auch manche anderen dann so auf der Bühne. Gibt es eigentlich so, wenn ich darüber nachdenke, vom letzten Jahr, du hast wahrscheinlich nur einen Teil der Vorträge gesehen, wahrscheinlich viel nachher angeschaut, gab es da auch so Leute bei, wo du gesagt hast, wow, den fand ich jetzt irgendwie, hätte ich nicht damit gerechnet, dass so ein Auftritt hingelegt wird.
Ja, also auf der Mainstage habe ich jetzt gar nicht die eine Person abrufbar, aber den Tomorrowland-Kollegen fand ich super. Also habe ich mir nachher nochmal angeguckt, weil ich es auch nicht live gesehen hatte. Aber das sind dann so Überraschungen, die auf die ich dann teilweise auch erst hingewiesen werde. Ich erlebe ja auch nicht alles so live mit, weil ich dann so viele Themen habe und kann ja leider da mein eigenes Buffet gar nicht so sehr verkosten, wie ich das gerne würde. Also das ist, ne, ich wäre am liebsten auch mal eines Tages wirklich Gast und würde auch gucken, dann gehe ich da hin, dann quatsche ich mit den Leuten und dann habe ich Bock, da mir das anzugucken, dann da was zu essen, in der Sonne zu stehen und dann da nochmal irgendwie am Stand vorbei und was man halt so als Besucher hoffentlich macht. Und was ich auch machen würde, wenn ich jetzt im anderen Job wäre, dann wäre ich safe, auch in Hamburg, und würde es halt, weil es mir gut gefällt. Ne? Aber in den Tagen muss ich dann einfach sagen, ey Philipp, es ist jetzt nicht die Zeit, dass du jetzt hier irgendwie dir mal entspannt zwei Stunden was anguckst, sondern da sind dann so viele auch Aussteller, wichtige Partner von uns, Kollegen von mir, die irgendwelche Fragen haben. Da bin ich dann schon mehr hier so am Handy oder irgendwo da auf der Fläche herumlaufen.
Ja, du wirst wahrscheinlich, organisierst du deine Tage dann da selber oder wirst du eigentlich komplett durchnavigiert?
Ja, meine Kollegin macht das, ja.
Ja, keine Zeit mehr dafür.
Nee, das ist auch einfacher, dann da jetzt von A nach B zu kommen, dann weißt du genau, wo ich hin muss und so. Ja,
ja, okay, spannend. Und wenn wir so beim Thema Gäste bleiben, was ich mich gefragt habe, ich höre, sag ich mal, jede zweite, dritte, vierte Episode vom OMR-Podcast und sind immer wieder Sachen dabei, wo ich sage, oh, die Person kannte ich gar nicht, finde ich spannend. Hast du das regelmäßig auch, dass du, sag ich mal, in so ein Gespräch reingehst und denkst, oh, mal gucken, was es wird und nachher total überrascht bist? Oder?
Ja, also so ganz so stark vielleicht nicht, weil wir uns natürlich schon vorher überlegen, was wollen wir machen. Wir suchen dann auch konkret nach den Leuten. Da hat dann jemand bei uns in der Gruppe gepitcht, hey, den finde ich spannend, den würde ich gerne vorschlagen oder dann auch ansprechen. Oder es melden sich Leute und bieten sich an, dann gucken wir uns das natürlich auch mal an, macht das jetzt Sinn oder nicht. Das heißt, ich bin da schon natürlich ein bisschen im Bilde häufig, was da kommt. Aber natürlich gibt es halt so Gäste, wo man dann in dem Gespräch merkt, ey, das wird ja viel geiler als gedacht. Es gibt auch welche, wo ich merke, oh, im Vorgespräch war das alles so einfach. Jetzt sind wir ganz vorsichtig geworden. Aber ja, es gibt Gott sei Dank öfter die Situation, wo ich merke, krass, die bieten jetzt ja sogar noch viel mehr, als ich dachte.
Hast du Beispiele so aus den letzten Monaten? Wer hat dich positiv überrascht?
Also ich wusste auch da schon, dass es eine gigantische Geschichte ist, aber der Hans Thomann von der Musikhandel Thomann ist einfach eine super Geschichte. Dann gab es den Uli Wolter, der ist irgendwie, ich glaube, 81, ist der langjährige Chef und Mitaufbauer von Aldi, Aldi Süd.
Den fand ich auch fast, das kannte ich gar nicht und das war so, wow.
Genau, das war gegen mir genau, da wusste ich auch nicht so ganz genau, da, bei denen ist auch kaum was zu recherchieren, also der ist ja kaum bisher öffentlich aufgetreten, obwohl er 81 ist, kaum irgendwie öffentlich aufgetreten. Entsprechend war ich da wirklich, so wie du es gerade beschrieben hast, da sehr überrascht, was kommt da jetzt, machen wir aber mal, klang jetzt irgendwie ganz verlockend und dann hat es halt voll eingeschlagen. So, die auch von den Zahlen her mit der stärkste Podcast des letzten Jahres.
Da hätte ich zum Beispiel nicht mitgerechnet, weil ich würde jetzt auch denken, also ich höre auch sehr stark nach Namen, wo ich sage, okay, finde ich spannend, sowas wie Thomann kennt man aus der E-Commerce-Branche als, als absolutes Vorbild und so. Den Schattenmann von Aldi.
Ja, aber das haben dann, das, du merkst dann auch, was dann so eine Word of Mouth einsetzt und dann hört das jemand und scheint das dann irgendwie zu teilen oder weiter zu empfehlen. Dann geht das auch teilweise in so Firmengruppen rein, dann schickt das irgendwie ein Abteilungsleiter an seine Leute, habt ihr das hier gehört oder so. Mhm. Und ich bin mir sicher, das hat irgendwie bei Aldi, haben das sehr viele gehört, bei Lidl, wenn das ja viele gehört haben, das ist schon mal die ersten, weiß ich nicht, paar Tausend, die das dann hören. Und, aber klar, dass die Folge mittlerweile so 500.000-fach gehört worden. Wow. Aber ja, da ist Word of Mouth sicherlich ein Hebel und dann das, die große Marke Aldi, die auch doch dann bekannt ist. Ja.
Aber so einen wahrscheinlich dann kriegt man nicht so schnell auf die Bühne.
Nee, kriegt man nicht mehr auf die Bühne. Ja, der ist jetzt auch schon halt 81, aber extrem, man glaubt es ja nicht. Das ist auch ein Phänomen. Wenn du den hörst, dann denkst du dir, ja, ist jetzt vielleicht irgendwie 67 oder so, aber schon.
Ja, genau. Die Stimme ist deutlich jugendlicher.
Absolut, absolut.
Ja. Und das trotz dieses, sag ich mal, Track Records, den er auch hat. Also gelangweilt hat er sich, glaube ich, in seinem Leben relativ wenig.
Nee, der hat richtig Gas gegeben. Ne? Also der hat ja wirklich maßgeblich all die mit aufgebaut.
Ja. Noch eine Empfehlung, was die Hörerinnen und Hörer unbedingt noch in die Playlist reinhauen müssen?
Also so von den, gut, es gibt da natürlich auch Folgen, die wir polarisiert haben. Matthias Döpfner fand ich aber auch absolut hörenswert und wichtig mal wieder. Ich guck mal gerade. Wer gerade als Podcaster krass durchstartet, ist Paul Ronsheimer. Sein eigener Podcast war aber auch bei uns zu Gast, hat darüber ein bisschen erzählt. Dann absolute Legende, Erich Sixt, haben wir gemacht im Februar. Dann ein ehemaliges CMO von VW weltweit, der dabei in China in Haft war.
Oh ja, auch sehr spannende Geschichte. Das wollte ich auch nicht getauscht haben mit der Episode.
Ja, genau, aber auch ja, genau, krasses Ding. Ich überlege mal, was wir noch so haben. Ja, also gut, es gab Andreas Herb, auch eine unglaublich gut gehörte Episode, dieser Spirituosenunternehmer aus Paderborn mit Effect Energy und anderen Marken. TikTok-Legende mittlerweile, ich glaube, der ist jetzt auch in seinen 50ern und ist ja so der Mann ohne Hals bei TikTok, krass erfolgreich, also auch ein geil hörenswerter Podcast. Aber in bestimmten Nischen ist dann auch so, jetzt jemand wie der Chef der Techniker Krankenkasse, hören dann auch im Bereich der Krankenkassenversicherung, das ist ja ein großes Segment, haben auch viele Leute gehört. Ja? Und der hat auch relativ offen gesprochen, der Jens Baas. Ja, so kann man durchgehen. Das ist ja mittlerweile, decken wir verschiedenste Sachen ab. Nicht alles ist dann für jeden so relevant. Ich glaube, also jeder findet was so ein bisschen. Ich fand auch die Folge mit dem Nakitano-Gründer, weißt du, der Klamottenmarke Nakitano.
Die auch einfach verschwunden sind dann von heute auf morgen.
Der quasi da Millionen verdient hat und dann entschieden hat, ich stelle jetzt einfach die Firma ein. Ja. Also ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich verkaufe sie nicht oder ich weiß sie nicht, sondern ich sage jetzt einfach, jetzt hören wir mal auf. Wo alle gejault haben, Zalando und der Bauti war richtig sauer, weil die die Ware brauchten. Und dann so, ja, also da ist schon eine, ich mag so Immobilienmakler-Folgen mal ganz gerne. Ja, Marcel Remus war ja vor 2 Jahren, glaube ich, dann war jetzt der Sebastian Steiner, so ein deutscher Typ, der in New York die ganzen Penthouses verkauft. Demnächst kommen wieder die Gründer von Dahler und Company, so eine deutsche Immobilienmaklerfirma. Da kommen die Familie Dahler mal vorbei. Ja, klar, Dirk Nowitzki haben wir auch mal gehabt letzten Sommer bei Olympia. Für mich persönlich ein geiler Tag. Da
das glaube ich.
Bei Olympia rumhängen und dann irgendwie Dirk treffen und so.
Ja, fand ich auch spannende Lebensgeschichte auch einfach. Faszinierender Typ.
Absolut, absolut.
Ja, sehr cool. Und kommt er auch zum Festival?
Der Dirk, ja.
Und wie ist das eigentlich dieses Jahr dann wieder mit Parallelbühnen? Also gibt es wieder Finance Forward parallel?
Nee, Finance Forward ist integriert in die großen Bühnen. Das heißt, du kannst dir dann als Finance Forward Interessent, kannst du dann sozusagen über verschiedene Bühnen weg dein Programm bauen, natürlich auch mit anderen Elementen, aber du kannst dann sozusagen deine eigene Finance Forward Journey über die großen Bühnen machen. Wir wollten das ein bisschen von der kleinen Bühne wegheben und um auch da größere Leute zu bekommen, haben wir zum Beispiel den Etienne, Gründer, CEO, ist ja so eine der größten europäischen Digitalfirmen aus Holland. Der wird auf der Mainstage auftreten, aber eigentlich ist ein Finance Forward Speaker.
Okay, also das heißt, ihr habt die jetzt nicht mehr 2 Konferenzen nebeneinander, sondern das integriert thematisch.
Ja, genau.
Okay.
So eine eigene spezielle Journey, aber am Ende kann das jeder Ticketkäufer machen. Ne?
Finde ich auch sehr, sehr gut, weil einige von den Themen fand ich spannend, aber war dann irgendwie zu kompliziert. Ja, sehr schön. Also das wird einfacher, freut mich sehr. So ein bisschen um OMR-Kosmos. Wir waren jetzt gerade im Podcast, wir waren beim Festival. Ihr seid ja umtriebig. Reviews ist ja ein Riesending aus Corona irgendwie entstanden. So aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft. Dann Podstars noch mit dem ganzen Thema Vermarktung. Neues Thema, was ich mitbekommen hatte, Frames.
Also wir haben noch eine große Säule, das Education, also Weiterbildung. Ja. Weiterbildung, Education, Festival, Podcast, Reviews sind die großen Bereiche. Also groß heißt bei uns irgendwie so 70, 80 Leute pro Bereich. Und dann gibt es halt so Frames und so eine letzte neue Idee, eine Produktionsfirma aufzubauen, insbesondere für Dokufilme und mit der Kompetenz Wirtschaft und Sport. Und da haben wir jetzt letzten Jahr unsere Nationalmannschaft begleitet bei der Heim-Euro und dann eine große Doku gemacht. Schon jetzt Millionen von Menschen geguckt haben, läuft bei RTL Plus gerade oder lief auch bei RTL auf dem Samstagabend. Und da kommen wir demnächst mit der HSV-Doku raus, über den hoffentlich dann Aufstieg vom HSV. Also da sind einige Sachen in der Pipeline. Das ist sozusagen unser jetzt letzter neuer Geschäftsbereich.
Inwieweit bist du da noch involviert? Oder ist das einfach nur, so kommt jemand mit einer Idee auf dich zu, lass uns das doch mal machen. Du sagst, okay, packen wir unter das OMR-Dach und bist dann da raus?
Oder? Ja, also ich muss erstmal überlegen, was man unter das Dach packen kann. Also das ist ja die ganz große Frage, wofür eignet sich halt dieses Dach? Und was kann man da machen? Mit wem kann man das machen? Wie setzt man das auf? Das ist jetzt schon eine Frage, mit der ich mich natürlich beschäftigen muss. Und das ist auch eine große Frage, ne? Also weil davon hängt ja schon auch viel ab, die richtigen Lose zu ziehen sozusagen. Mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Ideen. Mhm. Aber da die richtigen zu finden, das richtige Setup zu finden, vielleicht nochmal zu optimieren, das dann irgendwie auch finanzieren zu können, war so ein bisschen mein Hauptjob eigentlich.
Ja, ich stelle mir das auch super anstrengend vor, weil ich meine, dich kennt ja, also ich glaube, würde sagen, in Deutschland bist du wahrscheinlich so die bekannteste Person der Digitalbranche.
Ja, Frank Thelen und da gibt es eine ganze Reihe von Verena Pauster und all solche Leute da sind.
Aber du, sagen wir mal, in Top 5 bist du auf jeden Fall mal. Egal.
In der Digitalbranche, ist ja eine kleine Nische.
Ja, genau. Aber da kommen wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute auf dich zu mit Ideen, wo du investieren kannst, mit Ideen, was OMR unbedingt mal machen sollte. Ja, ja. Wie schwer fällt es dir, Nein zu sagen eigentlich?
Ja, also das ist schon irgendwann mir klar geworden vor ein paar Jahren, dass das die Aufgabe auch irgendwo ist. Jetzt mal zu sagen, das geht nicht alles. Und ich glaube, das verstehen die Leute auch, wenn man es auch, weiß ich nicht, ganz offen und ehrlich, bestenfalls nett erklärt, dass wir jetzt ja schon einen relativ großen Tisch an Aufgaben haben und dass man nicht alles machen kann. Aber ja, bin auch nach wie vor neugierig und freue mich aber Leute, was an uns rantragen. Aber ich habe da natürlich jetzt auch so ein bisschen mehr Routine drin bekommen, zu sagen, ja, schaffen wir nicht, leider.
Wie gut kriegt ihr das hin, dass, ich sag mal, die einzelnen Bereiche sich ja dann auch befruchten, dass du da nicht so Silos hast, die da irgendwie nebeneinander existieren? Weil ich meine, ihr habt eine grandiose Plattform, die Reichweite und so, aber die Power kriegst du ja erst auf die Straße, wenn du die Sachen auch irgendwie verzahnst.
Absolut. Das ist auch echt eine große Aufgabe, jeden Tag aufs Neue, weil in der Tat, da gibt es dann halt Leute, die einzelnen Bereiche verantworten, die da auch irgendwie sehr incentiviert, motiviert sind und die dann vielleicht sagen, also für mich persönlich ist es eher nicht so wichtig, was jetzt da bei Education passiert oder was da bei Reviews passiert. Ich möchte jetzt gerne, dass das hier passiert. Und das irgendwie abzuwägen und da die Interessen einigermaßen auszubalancieren, ja, das ist eine Sache, dafür gibt es eine Geschäftsführung, also bei uns, die sozusagen in der Holding ist. Und das ist meine Kollegin Isa und meine Kollegen Jasper Ramm und Philipp Isford und ich, und das ist unser Job, ja.
Wie geht dir da vor? Kannst du ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern? Also die einzelnen Verantwortlichen für die, sag ich mal, Verticals, die ihr habt, werden die dann irgendwie quartalsweise in Raum zusammengesperrt und sagt, macht mal was zusammen?
Nee, viel einfacher. Es gibt irgendwie tatsächlich ein Google Doc in der Firma, wo wir und die Verantwortlichen aus den Bereichen Zugang zu haben. Das nennt sich ganz unproblematisch die Quengelliste. Und dann schreiben die Leute auf die Quengelliste nach dem Motto, was sie aus von anderen Bereichen bräuchten. Und dann gucken wir uns das an und fragen dann den jeweiligen Bereich, hey, könnt ihr das irgendwie möglich machen für die? Und wenn die dann sagen nein, dann sagen wir, macht aber aus unserer Sicht für die gesamte Firma doch Sinn, mach's bitte. Und dann verrechnen wir es irgendwie vielleicht oder so. Aber erstmal kann da jeder seine Ideen, was er von anderen Bereichen braucht, draufschreiben und ich gucke mir das an. Und dann kann ich die Leute dann intern ermutigen, das entweder gemeinsam hinzubekommen oder zu sagen, ey, das ist wirklich nicht die Aufgabe von den Leuten, das musst du schon irgendwie selber hinbekommen.
Ja, okay. Also für alle, die das jetzt hören, denken sich so, wow, wie kriegt man die Silos aufgebrochen? Ja, mach eine Quengelliste.
Ja, also ich schäme mich jetzt nicht, das zu erzählen. Wir sind jetzt irgendwie ohnehin keine Firma, die jetzt strotzt vor lauter Management-Tools. Wir haben sehr vieles selbst gebaut über die letzten 10, 12 Jahre und uns überlegt, wie löst man Sachen? Und gerade so im Eventbereich, was wir da machen, das ist jetzt ja nicht so von der Stange, dass man das jetzt irgendwie also dass man sagt, okay, das macht man immer schon so, machst du auch mal so, sondern das mussten wir vieles neu ja, erstmal überlegen, aufsetzen und das ist das, was, glaube ich, eine gute Firma auszeichnet, dass man so auf eigene Lösungen kommt. Und also ich war bei Herrn Thomann und die ganze Thomann-Firma ist eine riesige Zusammensetzung an verrückten Ideen, um halt das Geschäft da, diesen ganzen Handel mit Musikinstrumenten weltweit abbilden zu können auf dem Niveau. Und das ist jetzt bei uns natürlich mit ganz anderen Inhalten, aber wir versuchen das halt auch, ja, wir müssen halt für unsere Probleme Lösungen finden.
Ne? Ja. Ich meine, im Bereich, was Messen, Konferenzen, Festivals angeht, habt ihr ja, glaube ich, schon im Business-Bereich, was Business-Festivals angeht, wart ihr, glaube ich, so der Pionier, so habe ich es zumindest wahrgenommen.
In Deutschland zumindest,
ja. Genau, und wahrscheinlich auch so den Blueprint gemacht, also Vorbild für alle anderen, die da wahrscheinlich jetzt dann auch nachfolgen. Kommen viele auch auf euch zu und sagen so, ey, wie macht ihr das eigentlich? Und ist da irgendwie so ein Austausch oder werdet ihr einfach platt kopiert? Also wie nimmst du das wahr?
Beides. Also wir sind mit einigen Festivals im Austausch. Also ich habe ja gerade von Tomorrowland erzählt. Den Tomorrowland-Brüdern verstehen wir uns ganz gut. Oder ich war jetzt auch mal dann da. Natürlich, was machen die für ein Event? Die waren bei uns, tauscht man sich dann aus. Die sind in Belgien, sind auch im ganz anderen Bereich. Das ist auch jetzt nicht im Wettbewerb, weil die machen halt irgendwie elektronische Musik und in Brüssel und wir machen halt Digital-Business in Hamburg. Also es ist ausreichend unterschiedlich. So, und dann gibt es aber auch Leute, die ich seit Jahren kenne, die ein bisschen Presses-Leute. Und das ist einfach... Man kennt sich über viele Jahre, tauscht sich aus. Die machen ihr Ding im Herbst in München, am Rande des Oktoberfests sozusagen. Die haben uns von Tag 1 an erlebt, ich habe die von Tag 1 an erlebt. Und da gibt es halt auch immer wieder Leute, wo ich denke, okay, kenne ich jetzt gar nicht, aber was die da machen, sieht jetzt schon so ein bisschen so aus, wie das, was wir immer machen. Oder ne, dass dann Leute hinkommen und sagen, ich mache jetzt irgendwie hier irgendeine Art von Business-Konferenz, ich mache jetzt einen Podcast, ich mache jetzt irgendwie Weiterbildungsangebote, dann denkt man sich, gut, das ist schon mal unsere Mischung, und dann siehst du teilweise dann die Art und Weise, wie sie dann auftreten und so. Erinnert auch an uns, weiß ich jetzt nicht, ob sie uns jetzt kopieren oder ob das Zufall ist oder ob jeder auf die Idee käme. I don't know, ich will da jetzt auch nicht, ich versuche da nicht so sehr drüber nachzudenken, sondern am Ende unser Ding zu machen, und wir gucken ja auch hier und da mal irgendwo hin und sagen, okay, was machen Leute bei der South By gut oder nicht gut, ne? Also tausche mich auch mit dem Paddy Cosgrave aus, das ist ja der Kopf mit dem Web Summit, den habe ich im letzten Jahr, was glaube ich, mit dem mal eine längere Wanderung gemacht, tatsächlich hat sich so ergeben. Und der macht ja auch dann Events mittlerweile in Doha und in Rio und halt in Lissabon. Habe ich mal so mir angehört, was der so erzählt, und ja, so ein bisschen Experience Sharing gemacht. Die machen sicherlich einige Sachen auch sehr gut. Andere Sachen finde ich halt passen zum Beispiel zu uns nicht. Aber ja, so ist so ein bisschen der Markt und man guckt sich rechts und links um.
Du hast gerade Oktoberfest schon gesagt, ich hatte irgendwann ein Zitat von dir die Tage gelesen, das Oktoberfest geht ja auch nicht aus München weg, also OMR bleibt in Hamburg.
Ja, also wir haben jetzt die nächsten 10 Jahre mit der Hamburger Messe verlängert, das war jetzt die Möglichkeit, er war da, wir haben da schon länger drüber gesprochen, um auch wechselseitig ein bisschen Planungssicherheit zu haben, was die Termine anbelangt, und wir haben uns das natürlich auch überlegt und gleichzeitig gab es auch gar nicht so viel zu überlegen, weil irgendwo haben wir hier angefangen, wir sind hier sehr zufrieden. Ich bin auch nicht größenwahnsinnig. Ich bin Hamburg unglaublich dankbar. Ich finde, Hamburg ist eine geile Stadt. Mhm. Alles, was wir sind, sind wir auch wegen Hamburg. Und als dann die Chance kam, das so zu bauen, habe ich gedacht, okay, machen wir jetzt.
Mhm. Und die Hamburger Hoteliers haben dir wahrscheinlich jetzt dann auch irgendwie eine Bronzestatue in die Tür gestellt.
Ach, nee, die sollen ja auch ihren Spaß haben. Ich finde es besser, wenn sie mal bei den Preisen ein bisschen moderater reingehen würden, das wissen sie aber auch selber, haben wir noch Austausch zu. Aber ich glaube, in anderen Städten wären die Hoteliers wahrscheinlich ähnlich drauf. Also insofern, da darf man sie nicht verleiten lassen.
Ja, die Maxwell in Köln ist nicht viel besser, kann ich jetzt auch schon sagen. Bin ich auch froh, dass die Digital X nicht mehr parallel ist, weil hat die Sache dann einfach nochmal...
Ist das nicht mehr so?
Nee, die sind jetzt eine Woche davor.
Ah, okay.
Was ich, glaube ich, besser finde, aber schauen wir mal.
Okay, bin mal gespannt.
Ja. Wenn du jetzt auf das Festival so schaust, ich meine, jetzt sind wir irgendwie, wie lange sind es jetzt noch? 6 Wochen, glaube ich, hin.
Ja,
von jetzt an, was sind so die Emotionen, die dann in dir hochkommen? Ist das irgendwie Stolz? Ist das Panik, Stress? Was kommt?
Also es ist sicherlich Anspannung, einfach weil man es natürlich auch gut machen möchte. Der Anspruch ist hoch, auch viele Leute erwarten da viel und ja, schenken uns da sehr viel Vertrauen. Und damit, man nimmt damit dann auch natürlich eine große Verantwortung, weil halt auch Leute, die bei unseren Kunden arbeiten, teilweise monatelang natürlich von ihrer Seite aus an der OMR arbeiten, an Ständen, an Konzepten, an Speakings, an Masterclasses. Und man will da dann für alle die bestmögliche Experience schaffen in 2 Tagen oder in 48 Stunden, muss das alles passieren, das ist dann auch nicht mehr so einfach nachholbar.
Ja.
Und deswegen ist natürlich da dann schon viel Verantwortung, viel Anspannung entsprechend da, und dann am Tag danach große Erleichterung meistens bei mir. Das wirklich so, fällt dann wirklich so, es dauert dann auch fast einen Tag zu realisieren, es ist jetzt wieder vorbei. Es ist jetzt wieder, eigentlich das Jahr jetzt für mich erst angefangen. Und jetzt beginnt der Sommer und jetzt kann ich mich so aufs restliche Leben konzentrieren. Und das ist, ja, schon, muss man sagen, für mich jetzt körperlich gar nicht so anstrengend, aber die mentale Belastung in den Tagen vorher, die ist schon mittlerweile recht ordentlich. Hm. Zumindest empfinde ich das so, weil, wie gesagt, es so viele Firmen sind und Menschen sind jetzt auch nicht irgendwelche Leute, sondern es sind alles doch durchaus sehr relevante Wirtschaftspersönlichkeiten, die da irgendwie drauf gucken, Firmen leiten oder Firmenverantwortung haben in höherer Form, Budgets bei uns allokiert haben. Also wenn du da nicht einen gewissen Druck und auch einen gewissen Wunsch zu performen verspürst, dann weiß ich auch nicht. Ja.
Dann wäre es wahrscheinlich auch, wäre das Ding nicht so groß geworden.
Ja, also es muss natürlich auch ein bisschen spielerisch sein und muss sich trotzdem noch trauen, auch hier und da mal was Verrücktes zu machen und mal irgendwo eine Überraschung einzubauen. Mhm. Das, aber auch das, ne, das abzuwägen und dann die sich auf der einen Seite da ein sehr, sehr verlässlicher, sehr performanter Partner zu sein, auf der anderen Seite aber auch die Leute zu überraschen, zu inspirieren, was Ungewohntes zu zeigen. Es ist halt schon auch eine Balance. Ne? Das kann auch mal hier und da vielleicht zu einer Enttäuschung führen. Und das zu vermeiden, das ist die große Kunst.
Wie nimmst du den Markt jetzt wahr? Weil du halt eben auch sagst, genau, die Unternehmen, eure Partner allokieren eine ganze Menge Budget auch zum Teil dann da drauf. Sind sie vorsichtig? Sind die Unternehmen gerade wirklich da sehr, sag ich mal, bedacht mit ihren Budgets oder sind sie mutig, investieren? Wie nimmst du das wahr?
Also wir sind da Gott sei Dank in einer sehr guten Situation. Also wir werden wahrscheinlich auf der Partnerseite größer sein denn je. Das kann man jetzt schon sagen, weil ja diese Partnerschaften jetzt auch so langsam geschlossen sein müssen. Ne? Am Tag vorher kommt jetzt auch keiner mehr und sagt, ich würde gerne einen großen Stand morgen bauen. Das geht ja nicht. Deswegen, das kann ich jetzt schon ganz gut absehen. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir durchaus dynamischen Zeiten da gut klarkommen. Und ich erkläre mir das ein bisschen so, dass halt viele sagen, okay, wir müssen vielleicht, oder sagen wir mal so, ich habe früher, als ich noch bei Gruner + Jahr, bei RTL, heute dem Zeitschriftenverlag tätig war, da war die Finanzkrise. Und da haben meine Chefs dann damals gesagt, naja, in all den Segmenten, wo wir den stärksten Titel haben, bei People war es dann Gala oder bei Frauen die Brigitte oder so, da erfahren wir teilweise sogar Wachstum. Wenn die Leute sagen, wir können uns jetzt einfach nicht mehr leisten, Platz 2, 3 und 4 zu belegen, aber den Top-Titel, da müssen wir weiter Vollgas rein. Und wir sind dann vielleicht so jetzt übertragen im Sinne der Top-Titel der Digital-Events und dann sagen halt viele, ich gehe jetzt nicht mehr auf Nummer 4, 5 oder 6, aber zu OMR, das machen wir weiterhin. Und das sieht so aus gerade, das steigert natürlich noch weiter den Druck und die Verantwortung, aber im Moment ist das vielleicht meine beste Erklärung, warum wir doch ganz gute Zahlen sehen.
Ja, der beste Marketing-Tipp in schwierigen Zeiten, investieren in die Marke. Genau, das habt ihr dann ja auch gemacht über viele Jahre und einfach ein gutes Produkt geliefert. Und ja, wie du es halt eben auch sagst, so diese Verantwortung dann auch in sich zu spüren und zu sagen, so wir wollen jetzt ja auch einfach richtig was abliefern, damit unsere Partner davon profitieren, zahlt sich dann unterm Strich halt auch aus.
Ja, also wir haben wir echt alle Jahre versucht, gute Arbeit zu machen, versucht es auch dieses Jahr wieder und wir wollen da nicht gierig sein, sondern wollen da wirklich was Tolles hinstellen.
Danke dafür, kann ich jetzt einfach mal so sagen.
Weil einfach das ist. Wenn du das so einschätzt hier für die öffentliche Kommentierung, bin ich natürlich stolz drauf, klar.
Nein, weil ich meine, solche Events sind wahnsinnig wichtig für die Branche, für uns. Also unsere Kunden springen darum, unsere Partner springen darum. Für mich ist das eine ganz wichtige Anlaufstelle, um einfach auch alle Leute zu treffen. Und wenn es solche Events halt nicht mehr gibt, weil die Leute sich mehr trauen, rein zu investieren, dann fehlt was. Und das wäre halt eben auch in Deutschland, sowas am Standort Deutschland haben, so ein großes Event in Hamburg, dann im Herbst die Demexco, bisschen kleiner, aber auch hochgradig wichtig. Und dass sowas halt nicht nur in den USA stattfindet oder in UK oder in Lissabon, ist halt, ja, ich halte es für den deutschen Wirtschaftsstandort für extrem wichtig. Also insofern danke dafür.
Ja, also wir versuchen das Beste, ja. Vielen Dank.
So, und für alle, die das jetzt gehört haben, noch immer nicht sicher sind, ob sie zur OMR gehen sollten, hört nochmal von vorne. Also ich werde auf jeden Fall da sein und wenn du das jetzt gehört hast und auch da bist, schreib mich gerne an, dann können wir uns da auch gerne sehen. Und insofern, Philipp, danke dir für die Einblicke, danke für die geile Arbeit und dann sehen wir uns in 6 Wochen wieder in Hamburg.
Vielleicht noch als Letztes, wer jetzt hier zuhört bei Robin und sagt, okay, ich würde ja auch gerne kommen, aber bei 550€ Ticketpreis ist das nicht so einfach. Also wir können jetzt hier keine Tickets gratis rausgeben, aber wir können sicherlich bei einigen Härtefällen und hier Hörern, die bis hierher durchgehört haben, können wir irgendwas machen. Und dann schreibt irgendwie Robin oder mich direkt an, philipp@omr.com. Dann gucke ich mal, ob ich da irgendwelche Lösungen bauen kann. Es wird nicht immer klappen und schon gar nicht jetzt alles umsonst, aber ich kann da gerne gucken, ob wir eine Lösung finden für Leute, die jetzt hier sagen, boah, ich bin Fan, würde gerne kommen, den ganzen Podcast gehört, jetzt bin ich traurig. Dann mal gucken, was geht.
Genau, meldet euch einfach und ansonsten sehen wir uns wieder in Kürze in Hamburg. Vielen Dank dir, Philipp.
Danke dir. Ciao, ciao.